Paulus schreibt im 1. Korinther 14, 3 und 4, wer aber weissagt, rede zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und da ist dieses Wort Ermahnung drin. Es ist aber nicht das Ermahnung, hey du, schlimmer Junge, sondern eher Führung oder Korrektur. Und das ist gut für uns, wenn wir geführt werden durch den Geist, wenn wir Korrektur kriegen, dass wir nicht irgendwie wo eintapsen, was uns dann schaden würde. Und eben Trost, Erbauung, das ist Sinn und Zweck der Weissagungen, die durch den Geist Gottes gegeben werden. Und da sagt uns auch der Petrus was dazu, 2. Petrus 1, 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her reden Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das müssen wir auch wissen, weil es gibt auch Leute, die bringen eine Weissagung aus einem eigenen Willen, aus einem eigenen Fleisch hervor. Das ist aber dann Manipulation und Lüge und Irrtum. Aber echte Weissagung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott her reden Menschen, die vom Heiligen Geist, der schreibt hier, getrieben oder inspiriert werden, angestupst werden, das zu sagen, was ihnen der Heilige Geist eben gerade jetzt ins Herz hineinlegt. Also, wir müssen wissen, Gott redet durch Menschen zu Menschen. Es gibt es zwar auch, aber es ist scheinbar sehr selten, ich habe es noch nicht erlebt, dass Gott irgendwo aus dem All her irgendwas redet. Es kommt zwar vor, dass der Heilige Geist so deutlich redet, dass man sich umdreht und schaut, wer da jetzt was gesagt hat, ja. Aber es ist in der Regel so, dass Gott durch den Heiligen Geist, durch Menschen zu anderen Menschen redet und dafür ist eben Weissagung. Ich sage das jetzt deshalb im Vorfeld dieser Lehre, weil ich ja letzte Woche da im Hauskreis nach dem Lobpreis eine Weissagung gehabt habe. Ich habe es auch ins Internet gestellt, kann man sich nachhören. Aber eine Aussage war dabei, dass Gott zu uns gesagt hat, wir sind liebenswert in seinen Augen. Und das ist heute das Thema. Du bist liebenswert in Gottes Augen. Und das bist du deshalb, weil du sein Geschöpf bist. Ja, wir wurden von ihm geschaffen. Ja, es heißt, in seinem Bilde, nach seiner Vorstellung, in seinem Ebenbild. Aber Gott hat uns Menschen geschaffen. Und Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Weil auch er einen freien Willen hat. Wir sind nicht Marionetten von irgendjemand, sondern wir haben als Menschen einen freien Willen von Gott übertragen bekommen. Wir können uns so oder so entscheiden. Ja, deshalb ist auch der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse Gift für uns Menschen, weil unser freier Wille damit sich eben auch für Böses entscheiden kann. Aber Gott hat uns Menschen geschaffen, dass er ein Gegenüber hat, jemanden, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Jemanden, ja, der so in der Art ist, wie er ist. Und wir können es auch lesen, im Paradies ging Adam mit Gott in der Kühle des Abends spazieren. Ist fast unvorstellbar, aber so steht es geschrieben, so wird es wohl auch gewesen sein. Aber wir sind für Gott liebenswert, weil er uns in seinem Bilde geschaffen hat. Ja, wir sind nicht liebenswert, weil wir ja so super, so toll, so brav sind und so gehorsam sind und was weiß ich, was wir sind, sondern er liebt uns, weil er uns in seinem Bilde geschaffen hat. Er liebt uns nicht wegen unserer Werke willen, sondern weil wir seine geliebten Menschen sind. Nachdem er die Schöpfung fertig gehabt hat, hat er den Menschen noch zum Schluss geschaffen und hat gesagt, das ist sehr gut. Auch wenn wir nicht heutzutage so nach Werken so sehr gut sind, weil ja der Sündenfall gekommen ist. Aber Gott hat ursprünglich den Menschen sehr gut geschaffen. Wir als Menschen, wie wir heute sind, wir beurteilen andere Menschen vorrangig an ihren Werken, ob wir sie lieben oder nicht, ob uns jemand nach der Nase steht oder nicht, ob er sympathisch ist oder nicht oder so weiter. Gut, eigenen Kinder vielleicht eher noch, weil sie Kinder sind, unsere Kinder sind. Deshalb ist die Position ein bisschen besser. Aber alle anderen Menschen werden in der Regel so beurteilt, was sie eben getan haben oder nicht getan haben oder was sie sagen, wie sie denken, wie sie ticken. Aber Gottes Liebe macht einen Unterschied zu unserer Liebe. Er sieht den Menschen als Mensch, nicht nach seinen Werken. Das ist ein Riesenunterschied. Und dieser Gott hat sein Liebstes, seinen Jesus, seinen einzigen, einzigartigen, perfekten Sohn, ja, für diese, möchte ich fast sagen, dreckigen Sünder gegeben, weil die Menschen nach Adams Sündenfall ja, im Schmutz der Sünde stecken. Sie sind nicht mehr so sehr gut, wie sie vorher waren nach der Schöpfung. Aber Gott liebt die Menschen trotzdem. Also immer seine Liebe ist größer als der dickste Sündendreck. Ja, wenn Gott einen Menschen ansieht, sieht er nicht den Sündendreck an ihm, sondern er sieht den Menschen, den er geschaffen hat, den er von Anfang an geplant hat. Und deshalb liebt er diesen Menschen. Ja, wo wir sagen, oh, x-facher Mörder oder Vergewaltiger und was immer ist, er sieht es doch einfach anders. Nicht, dass man jetzt das verharmlost, nein, Gott hasst die Sünde. Er hasst die bösen Werke, das ist klar. Aber den Sünder dahinter liebt er dennoch, weil er genau weiß, ja, er ist ein Sünder, er kann gar nicht anders, er ist von Satan gefangen, er ist missbraucht von Satan. Und deshalb möchte er diesen Sünder eben retten. Und wenn wir diesen bekannten Bibelvers Johannes 3,16 jetzt mal nehmen, wo geschrieben steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kennt man, steht fast in jedem Kalender, auf verschiedenen Postern überall ist der Vers drauf und ist ja wirklich ein toller Vers und steckt die ganze Wahrheit des Evangeliums drin. Aber es soll nicht ein abgedroschener Vers sein, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gelesen und überall steht er, sondern dieser Vers, der muss in dein Herz und der muss lebendig werden, damit er eben diese Frucht auch bringen kann. Und wenn man darüber nachdenkt, was dieser Gott, Vater da getan hat, dann muss man sich denken, was ist das für eine wahnsinnige Liebe, wenn man sowas tut. Wie groß muss diese Liebe sein, wenn man seinen einzigen, innig geliebten Sohn für die Sünder als Opfer gibt. Das macht uns, glaube ich, fassungslos, wenn man darüber nachdenkt und sich das einmal vorstellt, wie man selber wäre, wenn man das tun müsste oder müssen. Er musste ja nicht einmal. Aber seine Liebe hat ihn angetrieben, das zu tun. Man kann es kaum fassen, dass jemand seinen eigenen Sohn opfern würde. Das einzige Beispiel, das nach Jesus ja noch gibt in der Bibel, das ist Abraham. Der wäre so weit gegangen und hätte seinen Sohn, den Isaak, den Sohn der Verheißung, geopfert. Wenn nicht Gott noch schnell vorher einen Engel gesandt hätte und eingegriffen hätte, hätte er es tatsächlich vollbracht. Also Abraham war schon ein extremer Mensch im Glauben. Aber er kannte eben seinen Gott und er wusste genau, wenn Gott ihm etwas sagt, dann macht es Sinn. Und er wusste auch, Gott könnte diesen Isaak hinterher auch wieder lebendig machen. So war sein Glaube. Und wenn wir jetzt diese Geschichte, wie Jesus für uns geopfert wurde, ja, wenn man das also als alte Geschichte ansieht, ist ja mal gewesen vor 2000 Jahren, und ja, haben wir gehört, haben wir abgehakt im Schubladen XYZ oder so. Und dann, ja, und sich das nicht vorstellt, was das wirklich war und bedeutet, dann versteht man diese Liebe Gottes nicht. Man versteht diese Liebe Gottes zu uns Menschen nicht. Und es ist auch nicht einfach zu verstehen. Aber wenn man sich damit beschäftigt und darüber nachdenkt, und das ist wichtig und gut, dann wird einem das bewusst. Ja, wie extrem das Gottes Liebe zu uns Menschen ist. Ich möchte behaupten, seine Liebe ist grenzenlos. Oder ich glaube, da gibt es keine Grenze mehr, wenn es mir so weit geht, den eigenen Sohn in so einem Martyrium ans Kreuz zu hängen und sterben zu lassen. Und Gott ändert sich nicht. Er ist immer derselbe, sagt Jakobus 1,17. Er ist immer noch genauso extrem voller Liebe wie damals. Unsere menschliche Liebe hat Grenzen. Ja, das weiß jeder von sich selber. Und vor allem dann, wenn du liest in der Bibel, wir sollen auch unsere Feinde lieben, dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen. Aber eben Gott ist nicht so. Gottes Liebe ist grenzenlos und er liebt auch seine Feinde. Ja, er hat Feinde, er ist nicht einverstanden mit dem, was die Feinde ihm gegenüber tun. Aber er liebt sie, weil sie eben Menschen sind. Und diese Liebe Gottes ist über die Jahrhunderte nicht weniger geworden. Sie ist immer noch genauso groß, so stark und so viel. Warum? Weil Gott ist Liebe. Er ist die Liebe. Er hat nicht bloß Liebe, er ist die Liebe in Person. Das sagt uns der Apostel Johannes. Und dieser Johannes hatte wirklich große Offenbarungen über die Liebe Gottes. Und es ist ein Riesenunterschied, ob jemand weiß, ja, Gott ist Liebe, habe ich gelesen, haben sie mir gesagt, oder er hat Offenbarung über die Liebe Gottes oder hat sie vielleicht sogar erlebt, die Liebe Gottes. Und da hat gewaltige Unterschiede, das sind Welten dazwischen, zwischen Wissen und Offenbarung und Erfahrung der Liebe Gottes. Und deshalb arbeiten wir auch immer wieder daran, dass wir nicht bloß das mal gehört haben, Gott ist Liebe, sondern dass wir Offenbarung darüber bekommen und dann eben auch Erfahrung, dass wir sie in Praxis erfahren, wie seine Liebe uns trägt, wie seine Liebe für uns Wunder wirkt, uns stärkt und so weiter. 1. Johannes war das Kapitel 4, Vers 8. Da sagt der Johannes, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also wer nicht ein liebender Mensch ist, der hat die Liebe Gottes nicht erkannt. Und er weiß nicht, dass Gott eben Liebe ist. Und Gott möchte eine innige Liebesbeziehung mit jedem Menschen haben. Ja, nicht nur mit einem oder zwei oder drei, sondern eigentlich mit jedem Menschen möchte er so eine Liebesbeziehung haben. Das ist bei Gott möglich, ja, der ist also mehr als multitaskingfähig. Danach sehnt sich Gott. Deshalb hat er sich entschieden, Jesus zu opfern. Seinen einzigen geliebten Jesus, mit dem hat er ja diese innige Liebesbeziehung gehabt. Und trotzdem hat er ihm geopfert. Und hier hat der Johannes ja geschrieben, wenn jemand Gott nicht erkannt hat, dann weiß er nicht, was die Liebe ist. Und dieses Erkennen, ja, das ist diese innige Gemeinschaft mit ihm. Und das ist für Gott das Wichtigste. Ja, Gott ist nicht so sehr an deinen Werken und an dem, was du alles tust für ihn, so interessiert. Ja, auch, aber das Wichtigste ist diese innige Gemeinschaft, die er mit dir haben möchte. Leider hat der Satan da Religionen dazwischen geschoben, dass diese Beziehung nicht stattfinden kann. Ja, die kennen die Christen zwar die Bibel, die kennen zwar sein Buch und das ist ja gut. Aber ihn selber, persönlich, kennen sie kaum und das ist schlecht. Ja, die Bibel zu wissen und zu kennen ist super, aber da darfst du nicht hängen bleiben. Wenn du dir vorstellst, die ersten Christen nach Jesus, vielleicht auch nachdem die erste Apostelgeneration weggestorben war, die hatten noch keine Bibel, wie wir sie kennen. Es gab die alttestamentlichen Schriften und vielleicht ja, das eine oder andere, was die ersten Apostel eben aufgeschrieben haben, aber so in dem Sinn, wie wir jetzt eine Bibel haben, kannten die nicht, gab es nicht. Konnte auch nicht jeder lesen. Also war das ein bisschen persönlicher, nicht bloß Buchstaben, sondern ja, sie mussten sich mit dem Geist auseinandersetzen, weil sie nicht bloß in den Buchstaben hängen geblieben sind. Sie mussten zwangsläufig mit dem Geist Kontakt aufnehmen, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Und das ist ein Vorteil. Ja, diesen Vorteil hatten sie. Das ist zwar vielleicht ein bisschen aufwendiger, als wie wenn man ein Buch sich kauft, das sich Bibel nennt und da drin nachliest. Versteht mich nicht falsch, das ist richtig und das ist gut. Aber da darf man eben nicht hängen bleiben. Weil wenn man einen Partner hat, dann will man auch mit seinem Partner Gemeinschaft haben und nicht nur ein Bild von ihm haben oder einen Brief, sondern man möchte sich persönlich treffen, oder? Und genauso ist es auch hier. Ihn und seine Liebe zu kennen, zu erfahren, genau das macht uns auch wieder zu Liebenden. Weil diese Liebe verändert uns, die dreht uns um in unserem Herzen. Und wenn wir diese Liebe Gottes wirklich erfahren haben oder erfahren werden, dann werden wir begeistert sein davon. Da bin ich mir ganz sicher. Und das macht uns automatisch zu Nachfolgern, zu Jüngern. Automatisch werden wir ihm gehorsam sein, ohne einen Zwang, ohne ein Gebot dahinter, wenn du aber nicht, dann aber, weil Liebe gerne handelt. Ja, wenn zwei Menschen sich lieben, dann handeln sie auch gerne füreinander und arbeiten miteinander, weil sonst ist es nicht unbedingt die große Liebe, oder? Da gab es auch einen Fall, steht in der Offenbarung 2,4 mit den Ephesern. Ja, die waren irgendwo schon ein Stück im Glauben und aktiv, aber der Herr sagt da zu ihnen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also sie waren schon länger gläubig und dieses Feuer der ersten Liebe, dieses Verliebtsein, ist scheinbar ein bisschen verlassen worden oder ja, verschwunden, dieses Feuer. Und da sagt dann Gott, dass sie Buße tun sollten und wieder zurückkehren sollen zu den Werken der ersten Liebe. Also dieses Feuer der Liebe, dieses Verliebtseins, ja, das ist das, was ja, für Gott schön ist. Genauso wie es schön ist, wenn Menschen verliebt sind ineinander. Dieses Brennen für Jesus, dieses Verliebtsein in Jesus, es ist eigentlich auch was Schönes, oder? Und dann ist Jesus nicht noch das fünfte Rad am Wagen. Ah ja, am Sonntag, da gehe ich dann in Gottesdienst, dann vielleicht unter der Woche ab und zu in den Hauskreis und mit dem Gebet, na ja, ich sage es ihm halt, was ich brauche. Das ist nicht die erste Liebe. Die erste Liebe, die will von Haus aus mit Jesus Gemeinschaft haben und nicht nur, ja, dass er ein Erfüllungsgehilfe ist. Das ist ein Unterschied. Und so sollen wir über diese Verse in der Bibel, wo die Liebe Gottes ja, beschrieben ist, soll man nachdenken und wir sollen diese Verse auf uns selber projizieren. Ja, weil dann werden diese Worte für uns lebendig und auch wirksam. Dann sind sie nicht bloß Buchstaben in einem Buch, sondern es wird Leben herauskommen. Wenn wir das Wort der Wahrheit über die Liebe Gottes in uns aufnehmen, sozusagen essen und verdauen, und daraus wird Kraft geschöpft, genau wie aus einer Nahrung. Wenn du gutes Essen bekommst, dann bist du wieder gekräftigt und kannst wieder was tun. Und genauso ist es auch für unser Herz, für unseren Geist, für die Seele, braucht auch Nahrung. Und wenn wir dieses Wort der Wahrheit aufnehmen, aufessen und aufnehmen und festhalten, verdauen, wird geistliche Kraft daraus entstehen. Das heißt, es entsteht Offenbarung über die Liebe Gottes. Ja, weil diese Offenbarung setzt diese Kraft der Liebe frei. Der Buchstabe und das Wissen ist recht und gut, ja, weil da fängt es an, aber das setzt noch nicht die Kraft frei. Aber wenn du dir bewusst bist und klar bist, wie sehr, dass er dich doch liebt und was ihn das gekostet hat, dass er ans Kreuz für dich gegangen ist, wenn dir das zu einem Bewusstsein wird, dann wird es lebendig in dir und dann wird diese Kraft der Liebe auch in dir freigesetzt und wird dich persönlich segnen. Dieser Liebesfluss wird dir Frieden geben, wird dir Freiheit schaffen, wird dich freisetzen und wird alles Mögliche für dich tun. Ich habe die Woche erst von Joseph Prince eine Botschaft gehört, hat am Anfang dann was gebracht, was Gott ihm gesagt hat, für ihn selber, aber auch für alle Prediger. Sie sollen nicht nur das Wort austeilen, also an den anderen weitergeben, sie sollen es auch selber essen und selber für sich aufnehmen, damit diese Kraft für sie wirksam wird. Und genau das drückt es hier aus. Nicht nur austeilen oder hören und gleich wieder vergessen, weil man schon wieder was Neues hört, sondern lieber weniger hören, aber dafür intensiver. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ja, und da meine ich jetzt nicht das Hören mit den Ohren, sondern das Hören mit dem Herzen. Das Hören des Wortes, des Rhema-Wortes, des direkt gesprochenen Wortes Gottes, daraus entsteht dieser echte Glaube. Ja, dieser Kopfglaube, der kommt einfach nicht durch. Und da bleiben viele Christen einfach hängen. So, jetzt wenn wir in die Praxis mal schauen, wenn man Johannes 3,16 auf sich selber projiziert, was dabei rauskommen könnte. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, das muss jeder für sich dann selber tun. Nicht, dass jetzt jemand sagt, jetzt muss ich das mir so aufschreiben, dann kann ich das so runterlesen. Wenn man das nimmt und sagt, mein Gott liebt mich so sehr, dass er Jesus, seinen einzigen, innig geliebten Sohn, für mich geopfert hat, damit ich einfach durch den Glauben ewiges Leben und seine Liebe und seinen Segen habe. So könnte man das eigentlich einmal ja, auf sich selber projizieren. Mein Gott, ja, liebt mich, ich muss für mich, du für dich. Mein Gott liebt mich so sehr, dass er Jesus, seinen innig geliebten Sohn, für mich geopfert hat. Nicht nur für alle anderen, sondern für mich hat er diesen Jesus geopfert. Und ich brauche es nur glauben, so empfange ich seine Liebe und seinen Segen. Oder zweite Möglichkeit, so hat mein himmlischer Vater mich geliebt, dass er meine Sünden, Schuld und Strafe auf Jesus gelegt hat und mich davon total freigekauft hat. Das sind solche Sätze, wie man das auf sich projizieren kann, was man da aus diesem einen Vers machen kann. Weil sonst liest man den, ja, habe ich gelesen, kenne ich, weiter geht's. Man muss damit arbeiten, man muss es aufnehmen, man muss es essen, verdauen und dann die Kraft, die in diesem Wort drinsteckt, freilegen. Noch eine Möglichkeit. So hat mein himmlischer Papa mich geliebt, dass er meine Krankheiten, Gebrechen, meine Armut und Mangel, alle Nöte und jeglichen Fluch auf das Opferlamm Jesu gelegt hat. Ja, Jesus war das Opferlamm. Er ist geopfert, damit wir eben frei sind von dem ganzen Zeug. Das kommt dabei rüber. Und wenn man das dann aufnimmt, dass es lebendig wird, dann wird diese Frucht auch hervorkommen. Dass Heilung eben geschieht, dass der Segen fließt, dass jeder Mangel aufgefüllt wird, Nöte verschwinden, Flüche kein Recht mehr haben, weil alles auf dieses Opferlamm namens Jesus gelegt wurde. Wenn du darüber nachdenkst, meditierst, wie man schon schön sagt, dann muss dich diese Offenbarung dieser Liebe fassungslos machen normalerweise. Also wenn es dich nicht fassungslos macht, dann hast du es noch nicht erfasst. Aber wenn du das erfasst, und das muss ein Christ erfassen, dann macht es dich dann fassungslos, sprachlos. Vielleicht bricht der eine oder andere in Tränen aus. Wenn das durchbricht, mag sein und ist auch in Ordnung. Aber seht dir das einmal an, welche Liebe, welche Gnade, welches Erbarmen. Es ist eigentlich gigantisch, oder? Und die Schrift sagt, seine Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13,8. Die Liebe vergeht niemals. Nicht, dass der Teufel dich belügen kann und sagt, ja, das war ja damals und heute ist es wieder ganz anders oder so. Nein, die Liebe Gottes ist immer noch dasselbe. Sein Wesen ist immer noch dasselbe. Gott ändert sich nicht. 1. Johannes 4,19 schreibt uns hier der gute Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich habe jetzt da einmal eingefügt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, das darf ich tun, das ist nicht verkehrt. Wir lieben ihn zurück. Er hat angefangen, uns zu lieben. Aus seiner Liebe heraus hat er diesen Jesus für uns geopfert. Oder Jesus hat sich freiwillig für uns hingegeben. Und deshalb lieben wir ihn, weil er das für uns zuerst getan hat. Gott ist ins Vorleistung gegangen. Er hat angefangen mit diesem Lieben. Und er hat nicht bloß gesagt, dass er uns liebt, er hat gehandelt. Das ist wieder noch so ein Thema. Ja, es ist einfach, jemandem zu sagen, ja, ich liebe dich, handelt aber nicht dementsprechend. Ja. Aber Gott hat es gesagt und hat gehandelt. Ja, er hat seine Liebe in diesem Erlösungswerk umgesetzt, hat sie bewiesen. Er hat bewiesen, dass er uns liebt, obwohl wir, jetzt geistlich gesehen, in dem Zustand eines dreckigen Sünders waren, hat seine Liebe uns trotzdem erreicht und sein Herz hat vielleicht geblutet wegen unserem Zustand. Und wir haben es vielleicht nicht einmal gemerkt. Aber er hat es getan, er hat es vollbracht am Kreuz. Ja, und jetzt lieben wir ihn. Ja, wir können diese Liebe, die er uns erwiesen hat, auch wieder erwidern. Aber das können wir auch nur dann richtig echt, wenn wir seine Liebe auch richtig erfahren haben, eine Offenbarung darüber haben. Wenn wir es nur eben gehört haben, wird unsere Erwiderung auch nicht mehr sein, als wie, dass er es vielleicht hört. Und du sagst, ja, Jesus, ich liebe dich. Und das war's dann. Dann ist es auch irgendwo bloß, ja, wie sagen wir, platonische Liebe, oder? Gut, Jesus sagt, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen. Das heißt, im Bewusstsein seiner uneingeschränkten Liebe. Also vergiss nicht, dass du in seinen Augen immer liebenswert bist. Nicht vergessen, weil manchmal denkt der Mensch sofort, wenn er etwas gemacht hat, was er nicht hätte tun sollen, oh, jetzt liebt mich der Herr nicht mehr, jetzt werde ich gestraft oder sonst was. Nein, du bist immer liebenswert in seinen Augen, Weil Gott schaut nicht auf deine Sünde, sondern wenn er was schaut, dann schaut er auf deinen Glauben. Glauben hat dich gerechtfertigt. Er sieht immer mit den Augen der Liebe und sieht den Glauben und sucht den Glauben. Weil das macht es aus. Also lass dir ja nicht von irgendjemand einreden, von irgendjemand anderen was einreden, als dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Oder auch ein geliebter Mensch. Er liebt nicht nur seine Kinder, er liebt auch die Menschen, die noch nicht seine Kinder sind. Weil für die ist er ans Kreuz gegangen, damit sie seine Kinder werden können. Also er liebt auch die dreckigsten Sünder. Da wo wir Menschen passen, da sagen, na, das kann jetzt nicht sein. Bei Gott kann es schon sein. Also lass dir da nichts anderes von irgendjemand einreden. Lass dich nicht auf die Ebene von Gebot und Gesetz und Werke ziehen, weil dann wird die Liebe in dir wieder erkalten. Weil dann kriegst du ein falsches Gottesbild eingeprägt. Und das ist das Bild dieses strafenden, fordernden Gottes. Und das ist einfach für uns neutestamentlich ein falsches Bild. Jesus sagte in Johannes 15,9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also bleibt in dieser Liebe. Bleibe in diesem Bewusstsein, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er für dich bezahlt hat am Kreuz. Aus lauter Liebe hat er das gemacht. Da drin sollen wir bleiben, in diesem Bewusstsein, in diesem Schauen an das, was am Kreuz passiert ist. Jesus machte noch eine sehr eindeutige Aussage. Johannes 16, 27. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also der Vater selbst, nicht nur Jesus, sondern auch der Vater, Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dessen Größe man sich als Mensch gar nicht vorstellen kann. Der Vater Gott hat uns lieb, weil wir Jesus lieben, weil wir an Jesus glauben und dass er von Gott gesandt wurde, uns zu erretten, zu erlösen. Das macht es aus. Das ist es, was es ausmacht, nicht deine Gesetzeswerke und sonstige Dinge. Also entwickle durch Nachdenken, Meditation über diese Dinge ein tiefes Bewusstsein. Ein Bewusstsein der Liebe Gottes zu dir persönlich. Man tut sich oft leichter, ja, die anderen, die liebt er schon. Aber er liebt die anderen nicht mehr wie dich. Ja, und dieses Bewusstsein seiner Liebe, das ist eine Basis für deinen Glauben. Eine absolute feste Basis, ein Grundfest für einen stabilen Glauben. Da kann der Glaube drauf stehen. Ein Mensch, der sich der Liebe Gottes nicht recht bewusst ist, der hat auch Probleme, Gott zu glauben. Ja, weil dann wird dauernd der Wind ihn umschmeißen, der Wind der Lüge und des Gesetzes und sonstiges religiöses Zeug. Aber wenn dir das bewusst ist, in deinem Herzen bewusst ist, wie Gottes Liebe für dich brennt, dann hast du einen Glauben an ihn, da hast du ein Vertrauen an ihn und es wird dich nicht so leicht was umschmeißen können. Und das Geheimnis ist, dass der Heilige Geist diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen hat. Sie ist bereits in uns. Und meistens denken die Christen so, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und jetzt muss ich aber lieben. Da steckt schon wieder das Gebot dahinter. Ich muss jetzt. Aber es ist die Liebe Gottes, die zu dir ist, die er ausgegossen hat. Ja, Gottes Liebe zu dir ist in deinem Herzen. Da musst du erst einmal andocken. So sehr hat Gott, der Vater, dich geliebt, ja, dass er den Jesus für dich geopfert hat und dass er seine Liebe auch in dein Herz hinein ausgegossen hat. Der Beweis dazu ist eben Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist seine Liebe zu uns und dann unsere Liebe zu ihm. Und daraus wieder die Liebe zu unseren Nächsten. Das spielt dann Hand in Hand. Aber erst kommt die Liebe von Gott zu uns. Dann kann das andere erst daraus herauswachsen und aufgebaut werden. Und ja, auch eine Liebe zu uns selbst dürfen wir entwickeln. Ja, das sollen wir sogar. Wir dürfen und wir sollen uns auch selber lieben. Hat Jesus nicht gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Genau so ist. Weil wenn du dich selber liebst, ist es gut für dich und dann bist du auch fähig, den anderen zu lieben. Natürlich, Wenn du so einer bist, der sagt, ich liebe mich selber und die anderen nicht, das ist dann der Egoist. Das ist die falsche Art von Liebe. Aber es gibt so viele Leute, die sich selber nicht lieben, möchten aber die anderen lieben. Und das funktioniert auch nicht. Das muss sich die Waage halten. Also liebe Gott, lass dich von ihm lieben, dann liebe dich selber und dann wirst du deinen Nächsten auch lieben. Ja, du bist ein geliebter Mensch, ja, und du kannst lieben, weil du die Liebe Gottes eben in deinem Herzen hast. Also liebe dich selber oder nimm dich selber auch an. Es hängt damit zusammen, weil viele nehmen sich selber nicht an. Sie kritisieren sich selber am meisten und sind mit sich unzufrieden und was weiß ich alles. Aber okay, du bist nicht perfekt, das musst du auch dir eingestehen. Es ist keiner. Aber du darfst dich nehmen, so bist du. Und was nicht passt, macht der Herr passend. Ja, aber diese Selbstablehnung oder sich selber nicht lieben, schadest du dir. Und das ist nicht gut. Und das, ja, das ist einfach das, wenn du die Liebe Gottes nicht erfahren hast, nicht Offenbarung hast, dann kannst du dich eigentlich gar nicht selber so richtig lieben. Also lass dich von Gott lieben und dann kannst du dich auch selber lieben. Und dann werden dich andere Menschen lieben, weil du einfach eine Liebessalbung von dir ausfließen hast. Und dann funktioniert es einfach. Also nimm dich auch selber an, liebe dich auch selber. Lass dir da nicht irgendwie von deinen Gedanken oder Gefühlen was anderes einreden. Weil Gott selber, er hat dich angenommen. Genauso wie du bist. Ja, als du noch ein dreckiger Sünder warst, hat er dich angenommen, weil er liebt. Und genauso darfst du dich annehmen. Gott hat nicht auf das geschaut, bist du so gut, bist du so schön, bist du so toll. Sondern er hat einfach geschaut, ein Mensch, der Rettung braucht. Ein geliebtes Kind oder ein geliebter Mensch, der sich retten will, hat Gott gesagt. Dafür habe ich meinen Sohn geopfert. Wenn wir das Beispiel nehmen, das Jesus gebracht hat mit dem verlorenen Sohn, da sehen wir, wie groß diese überschwängliche Liebe und Annahme Gottes ihm gegenüber war. Er hat ihn angenommen, Vergebung geschenkt, ohne irgendeine Gegenleistung. Ja, ich lese jetzt nicht die ganze Story da. Der verlorene Sohn hat sein Vermögen verhurt, hat saus und braus gelebt. Dann kam eine schlechte Zeit, er hat nichts mehr gehabt, er war dann Schweinehirte und ausgehungert, ja, und wollte sogar das Fressen der Schweine essen, und man hat ihm aber nichts davon abgegeben. Also er war richtig am Hund. Dann hat er sich gesagt, okay, ich gehe wieder zurück zu meinem Papa, der hat Tagelöhner und denen geht es besser wie mir. Und dann gehe ich da hin und bitte um Vergebung und ja, bitte ihn, ein Tagelöhner bei ihm zu werden. Er ist nicht mehr würdig, sagt er, sein Sohn zu sein. Er hat sich selber abgelehnt, sehen wir hier. Ich bin nicht mehr würdig, sein Sohn zu heißen, hat er gesagt. Und dann ging er los. Und der Vater hat ihn von Ferne schon gesehen. Ja, der Vater hat auf ihn wahrscheinlich immer Ausschau gehalten, weil der Vater seinen Sohn immer noch geliebt hat. Es war nicht so ein Vater, der gesagt hat, ja, der Idiot, der braucht man gar nicht mehr nach Hause kommen oder so. Er sah ihn, er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn, obwohl der wahrscheinlich voll Schweinedreck und Gestank dahergekommen ist. Das war ihm egal, so sehr hat er diesen Sohn geliebt. Und der Sohn hat angefangen, ja, ich habe gesündigt vor gegen den Himmel und vor dir und so weiter. Ich bin nicht mehr dein Sohn, da bin ich nicht mehr würdig dazu. Aber das hat der Vater ignoriert. Der Vater hat gleich einen losgeschickt, bring schnell das beste Gewand heraus, zieh es ihm an, tu einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bring das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. So ist der Papa. Es ist ein Bild für unseren himmlischen Papa. Und dann sagt er, dieser, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie waren fröhlich. Sie haben gefeiert, weil er wieder gekommen ist. So ist die Liebe des himmlischen Papas. Dieses Beispiel ist ganz gut. Ja, die Geschichte zeigt uns eben, wie Gott ist, wie unser himmlischer Papa ist. Ohne Vorbedingungen, einfach so. Und die Staubpauke ist auch nicht später nochmal gekommen. Ja, Menschen werden vielleicht dann dass er hinterher dann Anscheiße bekommen hat für das, was er getan hat und so weiter. Oder vielleicht dann erst einen schlechten Posten in seinem Betrieb bekommen hat. Nein, er hat sofort seinen Posten als Sohn wieder bekommen. Und wir sollen aber auch nicht so sein wie der Bruder vom verlorenen Sohn. Der Bruder hat gemeint, er wäre der Bessere gewesen von den beiden. Und ja, irdisch gesehen, menschlich gesehen, tatsächlich. Aber er war egoistisch. Er wollte sich auch nur bei seinem Papa den Lohn verdienen, einschleimen. Und ja, und so ist einfach Gott nicht. Wir dürfen Gott nicht auf die irdische Ebene herabprojizieren, dass er so wäre wie wir. Gott ist ein guter Vater, er ist sogar der beste Vater. Jesus hat einmal gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Da sehen wir, der Vater im Himmel ist besser als wir. Aber selbst wenn wir unseren Kindern Gutes geben, wie viel mehr unser himmlischer Papa? Also bleib in diesem Bewusstsein seiner Liebe. Verlasse sie nicht. Nicht, dass es uns geht wie den Ephesern, die die erste Liebe verlassen haben. Dieses tiefe Bewusstsein der Liebe Gottes, sie gibt dir einfach eine solide Basis für einen starken Herzensglauben und für ein festes Vertrauen in Gott und auch in sein Wort. Galater 2,20b sagt uns der Paulus, ich lebe im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist der Glaube, auf dem er steht, das ist seine Basis. Im Glauben an den Sohn Gottes, der ihn geliebt und der sich selbst für ihn hingegeben hat. Und genau auch für uns. Gott ist es, der deine Gebete hört und auch er hört, weil er dich liebt. Ja, nicht bloß, weil du so fleißig glaubst und so viel gelesen hast, sondern er liebt dich. Das ist seine Motivation. Ja, und der Glaube ist natürlich, deine Aktion, dass du betest und dass du seiner Liebe Glauben schenkst und seinem Wort Glauben schenkst. Aber die Motivation Gottes ist seine Liebe zu dir. Und genauso ist es auch die Motivation für die Gebetserhörungen. Aber auch, das müssen wir auch manchmal mit hineinnehmen, ist die Liebe auch das Motiv für nicht erhörtes Gebet. Weil wir beten manchmal Dinge, die uns schaden würden. Und da ist seine Liebe das Motiv, dass es dann nicht erhört. Das muss man dann mit ihm persönlich besprechen. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir mit ihm ja wirklich Gemeinschaft haben und nicht nur den Buchstaben. Galater 5,6 habe ich noch hier. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Die Liebe macht den Glauben erst so richtig wirksam. Die Offenbarung der Liebe Gottes zu dir macht den Glauben erst wirksam. Ja, das gehört zusammen. Dann ist der Glaube nicht so eine isolierte technische Sache, wo man sich vom Verstand her, ja, also ich muss aber glauben, sondern wenn man diese Liebe erkannt hat, dann glaubt man einfach. Man glaubt ihm einfach, weil man ihn kennt und weil man dieses Vertrauen zu ihm hat, dass er die Wahrheit ist und dass er nicht gelogen hat. Wenn Menschen oder auch Christen immer diesen strafenden, richtenden Gott im Hinterkopf haben, bei dem man weiß man nicht so genau, was er will und ob ich jetzt bei ihm alles richtig mache, dem kann man einfach nicht volles Vertrauen schenken. Das ist irgendwo auch noch ganz normal. Ja, vertraue jemanden ganz blind, von dem du nicht richtig weißt, na, ist er jetzt vertrauenswürdig oder will er mich über den Tisch ziehen, da ist man misstrauisch dann. Ist ja ganz logisch. Aber wenn man ihn kennt und weiß, wie sehr er uns liebt, wie er ist, und dann kann man ihm einfach vertrauen. Da ist kein Misstrauen mehr da. Und diese Gewissheit seiner Liebe zu dir gibt dir eben dieses Vertrauensverhältnis ohne Misstrauen. Du lebst in Frieden mit Gott, hast keine Verdammnis, bist dir sicher, der Herr ist mit mir, er hilft mir und wenn ich ihn etwas bitte, wird es mir geben. Ja, wenn es eine gute Sache ist, und wenn ich was falsch gemacht habe, hilft er mir trotzdem raus. Wenn ich gesündigt habe, dann vergibt er mir und so weiter. Und nach dieser Liebe soll man streben, sagt Paulus im 1. Korinther 14,1. Strebt nach der Liebe. Strebt danach. Das ist, ja, weil es einfach eine wichtige Sache ist. wichtig für dich, wichtig für dein ganzes Umfeld, wichtig für dein Glaubensleben, weil seine Liebe baut auf. Ja, das ganze viele Wissen, die Welt ist voller Bücher und Wissen. Wenn du das Internet nimmst, das ist ja unglaublich, was da alles drin steht und was man da alles anschauen kann. Ob es nun wahr ist oder falsch ist, ist die zweite Frage. Oder auch das ganze viele alttestamentliche Wissen, was da auch im Internet alles so grassiert. Der Paulus sagt, das Wissen, diese Erkenntnis, das bläht auf. Das heißt, es macht stolz, weil ich weiß es ja, ich kenne mich aus, ich habe gelesen, ich habe ja dieses und jedes Video gesehen. Wenn es Gutes und Richtiges war, ja, ist okay. Aber es gibt nur einen begrenzten Nutzen. Sehr vieles, was man da so liest und hört, ist eher schädlich für deinen Geist und für deinen Herzensglauben. Und darum sagt der Paulus im 1. Korinther 8, 1 bis 3, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da geht es wieder um diese Beziehung. Von Gott erkannt. Erkannt, das Größte steckt das drin, das ja, kennen, Gemeinschaft haben, Beziehung haben. Und das, um das geht es. Und wenn jemand meint, ja, ich weiß aber so viel, ich habe was erkannt, ich habe die riesen Offenbarung, wo jetzt in Israel das Grab von Jesus war oder wo genau das Kreuz gestanden ist oder was haben sie jetzt wieder, wo der dritte Tempel aufgebaut werden soll und alle im ganzen Firlefanz, was alles so hervorkramen. Was nützt das uns? Was nützt das uns? Ob das Kreuz jetzt da gestanden ist oder 20 Meter weiter dort drüben oder sonst was oder wo angeblich das Grab von Jesus war, wo man drei Kirchen übereinander gebaut hat, aber die vier verschiedenen Denominationen. Ja, genau das ist es. Das ist das, was Käse ist auf gut Deutsch. Wichtig ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass wir ihn da eingegraben haben und dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist. Das ist das, auch das, was wir glauben sollen, nicht an den Ort und tralala. Oder wie manche meinen, ja, wenn man sich im Jordan taufen lässt, dann ist das eine Nummer mehr. Käse, oder? Der Glaube macht's aus, nicht die Orte. Also beschäftige dich mit der Liebe Gottes. Denk über diese Bibelverse nach, meditiere drüber, bekenne sie auch. Bete um Offenbarung dieser Liebe Gottes zu dir persönlich und sie wird fließen. Du wirst immer mehr erfahren und du wirst begeistert sein, wie sehr er dich liebt und wie gut er zu dir ist. Und das wird immer mehr. Es wird immer mehr, also das ist das zentrale Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das Botschaft vom Kreuz und eben da steckt die Liebe Gottes eben drin. Weil ohne Liebe Gottes hat es keine Kreuzigung gegeben. Geliebte, sagt der Johannes in 1. Johannes 3, 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist auch so ein Vers, auf den wir hinschauen können, weil das ist das, was mit uns immer passiert. Ja, wir werden wie er, weil wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Er nennt uns Geliebte, Geliebte. Und genau das ist der Ausdruck, was Gott zu uns sagt, unser himmlischer Papa und auch Jesus und der Heilige Geist. Geliebte, ja, ihr seid liebenswert in meinen Augen. Gut, Leute, und jetzt wollen wir aber den Herrn preisen, oder?